Ich lese Lukas 13, Vers 1 bis 9. Zur gleichen Zeit kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er antwortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms am Schiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
So, jetzt habt ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich danke erstmal an diesem Sabbatmorgen Beate für das tolle Programm und für die Mühe, auch Karl Morgenroth für die schönen Töne, die auf ihre eigene Art und Weise predigen. Und ich begrüße auch ein paar Leute hier vom Alpha-Kurs, wo wir Werbung gemacht haben. Ein paar habe ich schon gesehen, der im Moment läuft, und die auch hier sind. Freue mich. Wir steigen gleich ein, einverstanden. Wir sind ja sozusagen eingestiegen, weil Greta hat schon so schön den Text vorgelesen. Und ich habe eine Übung mit euch vor, wenn ihr diesen Text mal euch greift, sofern ihr eine Bibel dabei habt, in Lukas 13, gleich am Anfang von Lukas 13. Ich weiß nicht, ob ihr da gleich so eingestiegen seid, als dieser Text da so vorgelesen wurde. Aber um zu begreifen, was Jesus hier macht, das ist mir auch nach und nach erst deutlich geworden, müssen wir mal eine Übung machen, die das Ganze aktualisiert. Auf eine Art und Weise, dass wir sehen, wie schockierend das sein kann, was Jesus hier gesagt hat. Okay? Ich lese euch also den ersten Teil dieses Abschnitts einmal in der Version aktualisierter Tagesmeldungen vor. Also wenn Jesus das heute gepredigt hätte, was für Beispiele hätte er genommen? Nehmen wir diese Woche oder diese letzten 2 Wochen. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den 21 Menschen in Russland berichteten, die am 11. Februar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese russischen Menschen vor allen Menschen Sünder waren, weil sie dieses erlitten haben? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 17 Schulkinder, die in dieser Woche umgebracht wurden, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Florida wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Kein schöner Einstieg, hat was von Gerichtsrede, und ich habe mich lange gefragt, was will er damit eigentlich sagen? Es hat was von Bußpredigt, ja, ihr müsst Buße tun, sonst werdet ihr alle umkommen, aber das Evangelium ist da irgendwie noch nicht drin. Das Evangelium von der Gnade und von der Vergebung. Und wenn es unterm Strich nur heißen soll, ihr werdet alle umkommen, dann wissen wir, dass das nichts Neues ist. Ja. Die Erkenntnis, dass wir alle irgendwann sterben werden, ist vielleicht förderlich für das ein oder andere, um uns daran zu erinnern, aber es ist nichts Neues. Mittlerweile bin ich der einen zu der Einsicht gekommen oder zu der Überzeugung gekommen, dass was Jesus hier macht, und der Text geht ja noch weiter, und wir werden gerade sehen, wie er weitergeht, dass das hier ein Fall von, im Englischen sagt man Mimicry, also Nachäffung ist. Ich glaube, Jesus ist hier noch uneigentlich in seiner Botschaft. Uneigentlich in dem, dass er sagt, das ist jetzt eine Plattitüde, die ich bringe, um euch dahin zu bringen, was ich eigentlich sagen will. Das ist ja die Besonderheit biblischer Texte, die wir nur in der geschriebenen Form überliefert bekommen haben, dass wir nicht wissen, welchen Tonfall sie haben. Ob das ein ironischer Unterton ist oder ob das ein bisschen zynisch rüberkommt. All diese Dinge, die bei uns Kommunikation ausmachen zwischen den Zeilen, die fehlen. So habe ich das Gefühl, Jesus tut hier so ein bisschen so wie ein Unheils- und Gerichtsprophet aus dem Alten Testament, um die Leute abzuholen und sagen, die Sprüche, die kennt ihr doch. Und dann geht es weiter. Und mal ganz ehrlich gesagt, diese Form der Nachempfindung oder des Nachplapperns von Plattitüden, das gibt sehr wohl wieder, was immer wieder passiert in christlichen Kreisen. Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie dann irgendeine Katastrophe passiert, ob das AIDS war oder Hurricane oder irgendwas. Es gab immer irgendeinen Prediger, vor allen Dingen so ein Teleprediger in Amerika, der sagt, das ist das Gerichtshandeln Gottes. Das ist, wir haben Grund dafür. Und ist das jetzt hier auch die Ansicht Jesu? Reiht er sich dann jetzt ein in diese Reihe der finsteren und düsteren Mahner? Jedenfalls glaube ich schon mal, dass er Leute, die damals zugehört haben, provoziert hat, abgeholt mit diesen Tagesmeldungen, die er bringt. Man darf aber nicht an dieser Stelle aufhören. Denn der Text gehört zusammen. Und jetzt wird es erst interessant, um zu sehen, was hier passiert. Und wir haben den Text ja gehört, ich werde ihn jetzt nicht nochmal vorlesen. Aber er geht weiter, dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte einen Garten oder in seinem Garten einen Feigenbaum. Und dann sehen wir, dieser Feigenbaum, der sieht nicht so gut aus. Der sieht aus wie mein Basilikum hier vorne. Und da kommt einer und sagt, den kriege ich hin. Als er Weingärtner, also als der Besitzer des Weinbergs sagt, komm, hau weg das Ding, das bringt nichts. Da kommt dieser Winzer, wie er hier genannt wurde, dieser Weingärtner und sagt, gib mir ein Jahr Zeit, ich mach was draus. Das ist ja eine komplette Kehrtwendung, die Jesus da vornimmt. Also erst hat er es mit Unheilsprophetien, nach dem Motto, ihr werdet alle sterben, wenn ihr nicht Buße tut. Und dann auf einmal ist er im lustigen Weingarten und beim Feigenbaum. Das ist ja ein völlig anderes Bild. Woher kommt diese Kehrtwendung? Erstmal glaube ich, dass er sich damit zu den Menschen nachhaltig zuwendet. Denn über 90% der Menschen damals lebten von der Landwirtschaft. Und in dem Jesus ein Bild aus der Natur und aus der Landwirtschaft nimmt, ist er ganz bei den Leuten, weg von den Schandtaten, weg von den Unfällen, der Turm, der auf die Leute gefallen ist, ist er im Garten. Das ist ein ganz anderes Bild. Das atmet schon mal viel mehr Ruhe aus. Die Bilder stehen auch nicht nur einfach für den Alltag dieser bäuerlichen Gesellschaft, sondern für den Bonus, den man hatte. Denn Trauben und Feigen, die hier angedeutet werden, das ist der Luxus. Das sind die Süßigkeiten damals. Das ist das, was für Wohlstand steht. Trauben dienen als leckere Nahrung oder Trank. Und Feigen sind toller Luxus. Ich weiß nicht, wer von euch mag Feigen? Einmal aufgezeigt, ihr liebt Feigen, ne? Das ist wunderbar. Ich liebe auch Feigen. Und in diesem Sommer, als wir auf Mallorca waren, kam ich beim Spaziergang mit meiner Frau an so einem Feigenbaum vorbei. Und der Feigenbaum, der hat ja so ein paar Eigenschaften. Es gibt da zwar eine Saison, wo die Früchte reif werden, aber es gibt auch immer, das ist das Schöne am Feigenbaum, es gibt auch ein paar Ausreißer, die viel früher reif sind. Also wir waren da im Juli, August, das ist eigentlich noch ein bisschen zu früh, aber schon ab Juni kann man auf einem Feigenbaum im Mittelmeerraum schon mal eine reife Feige finden. Und da guckt man natürlich vorbei, wenn man da entlang spaziert. Genauso habe ich es auch gemacht. Und natürlich, wie war es, da waren so einige reife Feigen, aber alle, die in meiner Höhe waren, Greifhöhe, hatten sich schon andere Wanderer gegriffen. Was mich natürlich nicht davon abgehalten hat, auf den Baum raufzuklettern und ein paar ordentliche Feigen runterzuholen, weil das ist es wert. Dafür klettert man auch schon mal darauf. Feigen, da habe ich so eine Beziehung zu. Ja? Im Nahen Osten, da sind Feigen sogar im ganzen Jahr, weil es viel wärmer ist, die Vegetationsperiode zieht sich über das ganze Jahr. Das heißt, man hat als Wanderer immer die Chance, wenn es nicht gerade finsterer Winter ist in den Bergen, da auch mal eine Frucht dran zu finden. Das ist das Schöne. Das ist wie so eine Süßigkeit, die man so mitnehmen kann. Dieser Baum hier, um den es uns geht, der steht mitten in diesem Weinberg. Daher kann man verstehen, das ist ein kultivierter Weinberg. Und wenn du dazwischen einen Feigenbaum hast, und ihr wisst ja, wie solche Feigenbäume aussehen, die werden recht groß, dicke Stämme, sehr große Blätter, sehr schattenspendend. Wenn die dann noch nicht mal Früchte bringen, dann ziehen die sehr viel Nahrung aus dem Boden. Und wenn ich ein Weingärtner wäre und hätte da so eine Lusche dazwischen stehen, würde ich auch sagen, Freunde, weg damit. Wenn da Früchte bringt, schön, weil das will man haben, aber so kann ja nicht wahr sein. Das ist also das unternehmerische Denken hier, wo man sagen müsste, ja, ist doch logisch. Wenn ich einen Feigenbaum habe und er bringt keine Früchte und der saugt mir das aus von den, die Kraft aus dem Weinberg, dann haue ich den um. Das ist ökonomisches Denken. Das bestimmt unsere Zeit. Ihr erinnert euch, ist noch nicht lange her, kurz vor Weihnachten war das die Meldung, die Deutschland empörte. Ja, Siemens. 6 Milliarden Gewinne gemacht. So, aber trotzdem wird das eine Werk da, Turbinen oder was sie machen da im Osten, geschlossen. Ja, wieso? Ja, weil wenn der Baum keine Früchte bringt, wird abgehauen. Ist doch ganz einfach. Man muss ökonomisch denken. Jetzt kommt hier aber in diesem Gleichnis kommt ja eine Überraschung, die auf uns wartet. Die Überraschung ist, dass sich da auf einmal jemand zu Wort meldet. Im Griechischen wird der Ampelurgos genannt, der Weingärtner. Das ist so ein Spezialbegriff sogar. Das Wort kommt nur einmal in der Bibel hier, nehme ich so vor. Das ist nicht mal ein gewöhnlicher Gärtner, das ist ein Spezi. Ein Spezi für Weinberge und Bäume. Da kommt jetzt dieser Gärtner an und sagt, gib mir ein Jahr Zeit, den kriege ich hin. Den kriege ich hin. Ich habe hier so eine Ausrüstung wie der Meier da unten, ne? Also mit allem Alpaka-Gold und so. Ich hab alle Tricks, die ich als Gärtner so drauf habe, die wende ich an. Gib mir ein Jahr Zeit, dass ich diesen Baum wieder hinkriege. Wir wissen, ein Jahr, das ist in der Natur immer ein kompletter Zyklus, also eine komplette Chance, die da gegeben wird. Auf dem Bauernhof in Südfrankreich, wo ich mal als Jugendlicher ein Jahr verbrachte und wo es viele Feigenbäume gab auf diesem Grundstück und wir wussten auch immer, wo gerade was reif ist, sodass wir von der Arbeit kommen, da schon mal so einen kleinen Exkurs machten in den Baum. Da gab es einen einzigen unfruchtbaren Feigenbaum. Genau so eine Lusche wie hier in diesem Gleichnis. Ja. Und zwar genau über dem langen Essenstisch der Veranda. Und das war wahrscheinlich seine einzige Überlebenschance. Ja. Weil der spendete uns wunderbares Laubdach und wir konnten im Sommer dort wunderbar essen. Aber eben ab und zu nagelte dann mal so eine vertrocknete, verkümmerte Feige in die Suppe von oben runter, weil der einfach nicht in der Lage war, eine vernünftige Feige zu produzieren. Und wir immer gesagt hatten, Freund, du wärst schon lange hier weg, wenn du nicht an der richtigen Stelle stehen würdest. Eines Tages kam der Sturm, dann war er auch weg. Jetzt ist da eine Pergola. Und so ist das auch mit dem Baum hier. Und trotzdem kommt da dieser Gärtner an und sagt, lass mich grubbern, lass mich Baumscheiben machen, lass mich weiße Kalkanstriche beschneiden, Alpaka, Gold, alles, das volle Programm. Ich kriege den hin. Der ist recht optimistisch hier. So dass wir uns jetzt die Frage stellen müssen, wann spricht Jesus denn hier von Gott und seinem Wesen? Als er Unheilsbotschaften verbreitet und sagt, ihr werdet alle sterben, wenn ihr keine Buße tut. Könnt ihr genauso Unfällen zum Opfer fallen. Oder fängt Jesus an, über Gott und sein Wesen zu sprechen, hier, wo er sagt, der ist wie so ein Gärtner, der sagt, sieht nicht gut aus, aber gib mir eine Chance, ich krieg das hin. Und jetzt beachten wir mal das Ende. Mit gelungener Provokation erlangt Jesus ja die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, er ahmt den alttestamentlichen Unheilspropheten nach oder den Johannes den Täufer oder was auch immer. Dann erzählt er von einem unfruchtbaren Feigenbaum und einem überoptimistischen Gärtner. Und das ist jetzt der Moment, Freunde. Das ist der beste Moment in dem ganzen, Weil ich weiß nicht, ob ihr euch darüber klar werdet, was Jesus hier macht. Ja, er hat so eine lange Kurve gemacht, hat die Leute provoziert und schockiert und hat ein wunderbares Bild gegeben von einem Gärtner, der sagt, Mensch, gib mir eine Chance, ich kriege den hin. Und jetzt schauen alle ihn an. Und alle wollen wissen, wie geht die Geschichte zu Ende? So ganz klar. Ich habe den Kindern eine Geschichte erzählt hier von dem kleinen Lingen und seiner Pflanze. Ihr hättet die mal sehen müssen, wenn ich gesagt hätte, das wäre die Geschichte und hätte das Ende nicht erzählt. Das hättet ihr in Jahren nicht aufarbeiten können hier an Trauma. Und genau das passiert hier. Kleines Mädchen guckt zu seiner Mutter hoch und sagt, und hat der Baum es jetzt geschafft oder nicht? Ja. Wie geht's weiter in dem Text? Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Ja, der lässt sie kalt. Er lässt sie kalt mit einer offenen Pointe dastehen. Ist schon ein starkes Stück, so eine Geschichte zu sehen, zu erzählen und dann am Ende zu sagen, wie es ausgeht, ma waset net. Es bleibt offen. Dreht sich um und geht. Ich habe so ein inneres Bild davor mir, wie die Leute da so in die Gegend starren und denken, was war das jetzt für eine Geschichte? Ja, sollen wir uns jetzt das Ende selber erzählen oder was? Von einem jähen Ende, nämlich Tod durch Unfall oder Gewalt, führt Jesus die Menschen zu einem offenen Ende. Aber es ist nicht irgendein offenes Ende, weil welches Bild werden die Leute mit nach Hause nehmen, bei aller Unrast und Unruhe darüber, wie es denn nun ausgeht, was jetzt aus diesem Bäumchen geworden ist, ob es am Ende gefällt wird oder nicht. Das Bild, was sie nach Hause nehmen, und das ist das Evangelium, Freunde, das möchte ich euch mitgeben, das nehmt ihr auch mit nach Hause, das ist das Wesen Gottes. Das Bild, was sie mit nach Hause nehmen, ist von einem Gärtner, der ackert und arbeitet und der düngt und der grubbert und der macht für sein Bäumchen alles. Und das ist das Bild. Das sagt Jesus. So arbeitet Gott mit uns. Nicht wie die Unheilspropheten, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du auch umkommen. Sondern so wie Gott arbeitet, ist, dass er sagt, ich dünge und ich gieße und ich beschneide die Ästchen. Und dann höre ich irgendwo von einem Freund, der hat einen super Dünger und dann besorge ich mir den, weil das könnte ja noch eine Chance sein. Und ich besorge mir ein Buch über Feigenbaumzucht. Und ich bringe alles daran, weil ich diesem Baum noch Chance geben will und daran glaube, aus diesem Baum kann was werden. So arbeitet Gott mit uns. Das ist auch das, wo wir Jesus wiederfinden. Wo wir sagen, so hat er mit Menschen gehandelt. Der hat denen eine Chance gegeben. Und er hat daran geglaubt, dass da was draus werden kann. Und warum geht es, könnten wir ja jetzt ein bisschen fragen, ein bisschen im Duktus einer Kapitalismuskritik, muss man ja auch mal immer bringen. Warum geht es immer um die Früchte? Warum muss dieser Baum Früchte bringen? Also dieser Weinbergbesitzer, wer auch immer das ist, den scheint es ja nur um Profit zu gehen. ja, uns, wenn man den Missionsbericht liest, hier ist das ja nicht mehr so üblich, aber es gibt ihn noch. In der Gemeinde geht es ja auch immer um Zahlen. Ja, Wachstum, Zahlen, wie viel Taufen. Warum ist es Jesus in dem Gleichnis auch wichtig, dass der Feigenbaum Früchte bringt? Ich glaube, die erste Antwort ist mal ganz banal. Ich weiß nicht, wie man einen Feigenbaum nennt, der keine Feigen trägt. Baum. Okay? Sind wir uns einig, ne? Aber es heißt ja Feigenbaum. Das heißt, in der Natur des Apfel-, Birnen- oder Feigenbaums ist es, Früchte zu bringen. Das ist sein Wesen, sich zu vermehren. In der Schöpfung, in der Natur ist Fruchtbarkeit kein Mittel zur Bereicherung. Das machen wir dann auch mal, wir machen dann immer so einen kleinen gleich Profit daraus. Sondern das ist das Wesen der Dinge. Seid fruchtbar und mehret euch, lautet der zweite Auftrag, den wir ganz am Anfang hören in der Bibel. Da geht es nicht um vermehret die Kohle, werdet reicher und habt mehr Wohlstand, sondern es geht um das Prinzip des Gebens, was Gott in die Natur, in den Menschen, in die Bäume gelegt hat. Gott, so der ganze Schöpfungsbericht, ist ein großzügiger, ist ein gebender und ist ein versorgender Gott. Es ist sein Wesen. Er schafft, er schenkt Leben, er gibt. Und der Vorwurf schon damals im Garten, also in diesem ersten Garten, ne, Garten Eden, der war ja, na, Gott ist bestimmt kein gebender Gott, der hat euch bestimmt nicht die ganzen Früchte gegeben hier. Das sagt ja die Schlange. Gott hat doch gesagt, ihr dürft von dem Ganzen nichts essen. Was eine Lüge war. Und hier sagt Jesus mit diesem Gleichnis, Gott freut sich, wenn wir Menschen sind, die weitergeben, die das Leben weitergeben. Ob das jetzt biologisch oder missionarisch, durch Begeisterung, durch Menschen oder in der Gemeinde ist. Es ist in der Natur, es ist das Wesen Gottes, weiterzugeben. Das Wesen der Liebe Gottes ist das Geben. Und deswegen lässt Jesus hier die Leute mit diesem Cliffhanger stehen und die gucken erstmal dumm in der Gegend rum und sagen, wie jetzt was, wie geht's hier weiter? Weil er sagen will, es ist noch alles offen. Auch für dich ist alles offen. Es hört sich anders an, als ihr werdet alle sterben. Es ist alles offen. Menschen glauben an Gott, weil er zuerst an sie glaubt. Und das ist sozusagen die Botschaft dieses Gleichnisses. Wie müssen wir uns verändern? Wie müsste ich mich verändern? Wie müsste ich mein Leben angehen? Mit diesem Prinzip. Ja. Wenn wir als Gemeinde wegkommen wollen von dem, ihr werdet alle sterben, hin zu dem Graben und Düngen. Leute nicht aufgeben. Nochmal was versuchen. Vergebung. Gnade. Wir reden gerne manchmal und auch etwas hemdsärmelig von konservativ und von liberal. Die einen jammern über fehlenden Glauben, Verlust von adventistischer Identität, Laodicea-Christentum, die anderen rümpfen kritisch die Nase und wissen vieles besser. Ist aber wurscht. Was wir in der Gemeinde brauchen, sind Gärtner. Und zwar solche Gärtner, wie der hier in dem Gleichnis. Gärtner, die sagen, das sieht nicht gut aus, aber gib mir eine Chance. Ich habe da ein paar Tricks auf Lager und ich gebe so schnell nicht auf. Ich mache da was draus. Den Baum kriege ich schon hin. Und wenn wir das verinnerlichten, Freunde, in der Gemeinde, wenn das Gemeinde ist, wenn wir so miteinander umgehen und sagen, lass uns lieber die Hacke in die Hand nehmen und nochmal drumherum düngen und ein bisschen gießen und belüften und Alpaka-Gold geben. Wenn wir so leben können und miteinander sind, dann ist Gemeinde das, wie Jesus sie haben wollte. Amen.